HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider, hallo. Ja, schwupps, da ist es schon wieder Dezember. Weihnachten steht vor der Tür und das heißt, klar, Weihnachtsgeschenke kaufen. Der Hessische Handelsverband hat einen Ausblick gewagt auf das diesjährige Weihnachtsgeschäft und erwartet ein Umsatzplus. 3% mehr Umsatz erwartet der Hessische Handel für das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Das wären Umsatzerlöse von 8,8 Milliarden Euro. Dieses Wachstum werde vor allem vom Onlinehandel angetrieben, aber auch durch die wirtschaftliche Gesamtlage sei die Kaufkraft, besonders im starken Rhein-Main-Gebiet, sehr gut. Das sorge für ein ordentliches Wachstum im Einzelhandel. HR-Info-Reporterin Gabi Beck mit Einzelheiten.
Alle Jahre wieder locken festlich dekorierte Innenstädte und Weihnachtsmärkte in Hessen so manchen Kunden hinterm PC hervor in die Geschäfte. Auch wenn der Onlinehandel weiter boomt, kein Wunder, die Familie muss auch in diesem Jahr beschenkt werden.
Ich schenke meinen Enkelkindern Spielzeug und meinem Mann ein Buch.
Also wahrscheinlich EarPods von Apple für meinen Freund. Und für meine Eltern wahrscheinlich eher was wir zusammen machen können.
Als erstes fällt mir meine Mama ein. Der schenke ich ein Diktiergerät und meinem Freund schenke ich ein Seitenschläferkissen.
Laut Statistik übrigens beschenken wir im Schnitt 8 Menschen, meist aus der Familie und in erster Linie mit Gutscheinen, dicht gefolgt von Elektroartikeln und Spielwaren. Auf der anderen Seite der Theke die Ladenbesitzer freut's, denn für sie bedeutet Weihnachten das Hauptgeschäft im Jahr, für manche sogar mehr als doppelt so viel als in den anderen Monaten.
Also wir sehen das insgesamt, dass die Leute, dieser Konsumgüterindex ist ja steigend, dass die Leute bereit sind, gerne Geld auszugeben, sich zu beschenken. Man sieht es auch an den Zahlen, dass gerade für Kinder sehr viel Geld ausgegeben wird für die Weihnachtsgeschenke. Und man sagt so schön, dass der Euro im Geldbeutel dieses Jahr etwas lockerer sitzen wird.
Tatjana Steinbrecher vom Handelsverband Hessen ist dann auch fast euphorisch, was die kommenden Geschäftstage betrifft. Meist ist der dritte und vierte Advent besonders verkaufsstark. In diesem Jahr allerdings hat schon der Black Friday vor dem ersten Advent das Geschäft ordentlich angekurbelt. Trotzdem hat der Handel auch mit Herausforderungen zu kämpfen. Zum Beispiel die, dass viele hessische Innenstädte veröden, was tun.
Die Kunden erwarten ein bisschen Erlebnis und ein bisschen Bequemlichkeit. Also das sind so die beiden Punkte, die auch eine Innenstadt liefern muss. Dann müssen wir aber auch schauen, wie ist so der Mix in der Innenstadt. Und gerade in der Vorweihnachtszeit, in der Weihnachtszeit ist das Thema Beleuchtung, Sicherheit, Sauberkeit, das sind ganz große Punkte und oftmals kleine Stellschrauben, an denen eine Stadt drehen kann und auch gemeinsam mit den Hauseigentümern eine lebenswerte, eine besuchenswerte Innenstadt zu schaffen.
Der Geschäftsführer des Hessischen Handelsverbandes Sven Rode hat also einige Ideen, die Städte wieder attraktiver zu gestalten, damit die Geschäfte in Zeiten des Onlinehandels auch wieder mehr Laufkundschaft bekommen.
Die Hessen werden in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit für mehr Umsatz in Hessens Geschäften sorgen. Das prognostiziert jedenfalls der Hessische Handelsverband. Der erwartet für das diesjährige Weihnachtsgeschäft ein Umsatzplus von 3%. Details waren das von Gabi Beck. Thema beim Hessischen Handelsverband war auch die Frage, wie können Innenstädte wiederbelebt werden? Vor allem im ländlichen Bereich ist das ja ein Problem. Dörfer werden immer leerer. Nicht nur Geschäfte verschwinden, sondern auch Ärzte, Busverbindungen, Einwohner. Die Landflucht hat viele Regionen in Hessen erfasst, zum Beispiel Nordhessen. Und dort, in Wolfhagen-Ister im Landkreis Kassel, hat sich ein Pfarrer einen sehr ungewöhnlichen Protest gegen die Ausdünnung im ländlichen Raum ausgedacht. HR-Inforeporter Jens Wellhöhner war dort.
Das letzte Stündlein hat geschlagen, denkt vielleicht so mancher in Wolfhagen-Ister und Umgebung. Denn jeden Tag um 9 Uhr fangen plötzlich die Kirchenglocken an zu läuten. Die Glocken rufen aber nicht zum Gottesdienst, sondern sie protestieren dagegen, dass auf dem Land die Lichter ausgehen, sagt Pfarrer Wolfgang Hanske.
Ja, unsere Kreisklinik in Wolfhagen soll geschlossen werden. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Vorher sind ja schon Ämter geschlossen worden. Die Banken hier aus unseren Dörfern haben sich zurückgezogen. Es gibt hier noch nicht mal mehr einen Geldautomat. Das war für uns der Anlass, für mich der Anlass zu sagen, Mensch, wir müssen irgendwie ein Zeichen setzen.
Und so lässt der engagierte Pfarrer jetzt jeden Morgen um 9 die Glocken läuten. In Ister und den Nachbardörfern Oelshausen und Bründersen. Das Läuten durchbricht die Stille in den sonst so ruhigen Dörfern fast schon brutal. Diese Passantin findet das aber toll.
Ja, sicher. Ja, damit wir alle mal ein bisschen wach werden.
Ein Weckruf für die Region. Zwei junge Frauen stehen gerade an der Bushaltestelle neben der Kirche von Ista. Sie geben dem wütenden Pfarrer recht.
Ich arbeite beim Friseur, da ist auch mal viel, was die Kunden erzählen. Das ist zu, wir haben das nicht mehr, das ist nicht mehr. Man kriegt es schon mit, ja.
In Wolfhagen, also ich selber komme aus Wolfhagen, da ist ja noch so ein bisschen was los, aber ich habe selber 16 Jahre lang hier in Ista gewohnt. Hier ist ja gar nichts mehr los, also überhaupt nichts mehr. Da kann ruhig mal ordentlich geläutet werden.
Da lässt sich der Pfarrer nicht lumpen und läutet eifrig weiter. Warnläuten nennt er das, wie vor Hunderten von Jahren. Damals läuteten die Glocken, wenn Gefahr drohte, bei Feuersbrünsten oder wenn feindliche Heere anrückten. Dann flüchteten die Menschen in ihre Kirchen und verrammelten Fenster und Türen. Eine Gefahr sieht Hanske auch jetzt kommen.
Wenn unsere Region ausgedünnt wird, dann muss man läuten und dann mache ich darauf aufmerksam.
Die geplante Klinikschließung im benachbarten Wolfhagen hat für ihn das Fass zum Überlaufen gebracht. Darüber hat er vor seiner Glockenläuten-Aktion schon mit vielen Gemeindemitgliedern geredet.
Die allergrößte Ängste haben, Mensch, wenn die Klinik wegfällt in Kassel, müssen wir ja sowieso schon anstehen und Wartezeiten in Kauf nehmen. Was passiert eigentlich? Und wir wollen natürlich mit unserem Glockengeläut auch signalisieren, Leute, wir sind ganz dicht bei euch. Eure Ängste, die ihr habt, die teilen wir und wir wollen dem Ausdruck verleihen, indem wir unsere Glocken läuten.
Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. In seine Gottesdienste kommen manchmal nur noch 10 Besucher. Da will Pfarrer Hanske ganz offenbar ein klares Zeichen setzen für eine Kirche, die sich kümmert, die im wahrsten Sinne im Dorf ist.
Also vorne an der Tanke, wenn ich da bin, dann sprechen mich die Leute an und sagen, oh, Herr Pfarrer, super Geschichte. Ich kriege per WhatsApp Daumen hoch Zeichen. Also ich habe durchweg nur positive Rückmeldungen bekommen. Und das ist für mich natürlich auch ein starkes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Und so werden also bis zum Heiligen Abend die Glocken in Ista und Umgebung die dörfliche Ruhe stören. Aus Protest, dass auf dem Land die Lichter ausgehen.
Ein Pfarrer aus Nordhessen will die Landflucht in seine Region nicht hinnehmen und lässt die Glocken protestieren für den ländlichen Raum. Jens Wellhöhne hat darüber berichtet. Es ist eine schreckliche Tat, die da am Samstagabend in Bad Homburg passiert ist. Ein Mann schießt mit einer Waffe in einem Parkhaus auf eine Frau. Sie kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Bislang war zu den Hintergründen der Tat noch nicht viel bekannt. Jetzt gibt es aber neue Details. Und die hat hr-Info-Reporter Tobias Weiler. Ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, was über die Tat jetzt bekannt ist.
Die 52-jährige Frau war laut Staatsanwaltschaft Frankfurt mit ihrem neuen Freund in der Taunus-Therme. Der 59-jährige mutmaßliche Täter soll ihr Ex-Freund sein. Er war wohl vor 9 Jahren mit ihr zusammen, hat die Trennung anscheinend nicht verkraftet. Die Staatsanwaltschaft sagt, er hat sich am Samstagabend seiner Ex-Freundin und ihrem Freund von hinten angenähert im Parkhaus gegenüber der Taunus-Therme. Er hat Hallo gesagt zu ihr und dann ohne Vorwarnung geschossen. Die Frau ist schwer verletzt worden. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft hat ziemlich genaue Details genannt. Die Frau hat Durchschüsse in der Schulter, im Oberschenkel. Auch im Bauch ist sie getroffen worden. Ein Schuss soll sie noch gestreift haben an der Leiste. Der neue Freund der Frau habe sich noch dazwischen geworfen und sei bei einem Gerangel leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist dann geflüchtet und konnte wenig später zu Hause festgenommen werden.
Wir haben Tobias Weiler außerdem gefragt, wie geht es der Frau denn mittlerweile?
Sie soll außer Lebensgefahr sein. Sie ist ja ins Krankenhaus gekommen. Mehr kann die Staatsanwaltschaft momentan nicht sagen.
Was passiert denn jetzt mit dem mutmaßlichen Täter? Dazu nochmal hr-Info-Reporter Tobias Weiler.
Der sitzt in U-Haft. Ein Haftrichter hat das gestern angeordnet. Der Grund für den Haftbefehl: versuchter Mord. Laut Staatsanwaltschaft hat der mutmaßliche Täter das komplette Magazin der Waffe leergeschossen.
Nach den Schüssen auf eine Frau in Bad Homburg hat die Staatsanwaltschaft neue Details genannt. Und zusammengefasst hat die Informationen Tobias Weiler. In den 1980er und 90er Jahren, da gilt Frankfurt als Hochburg für Drogenabhängige. Im öffentlichen Raum sieht man viele Junkies, die sich einen Schuss setzen. Spritzen liegen in Grünanlagen. Dann macht sich die Stadt auf und steuert dagegen und entwickelt ein liberales Konzept, das heute als Frankfurter Weg bekannt ist. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, die sogenannten Druckräume. Am 2. Dezember 1994, also vor 25 Jahren, öffnet in Frankfurt der erste. Hanna Immich mit einem Rückblick.
Vor 25 Jahren eröffnet im Frankfurter Ostend der erste Drogenkonsumraum in Deutschland, das Eastside. Hier können Drogenabhängige unter Aufsicht selbst mitgebrachtes Heroin konsumieren. Das Zubehör wie Spritzen und destilliertes Wasser werden gestellt. So versucht die Stadt, Kontrolle zu gewinnen und den Junkies zu helfen. Denn in den 1990er Jahren gibt es eine große unkontrollierte Drogenszene in Frankfurt. Der heutige Gesundheitsdezernent Stefan Meyer blickt zurück.
Wir hatten damals eine katastrophale Situation im öffentlichen Raum, in der Taunusanlage. Damals wurden die Drogen konsumiert in Kloschüsseln, in irgendwelchen Ecken im Bahnhofsviertel unter brutalsten hygienischen Bedingungen. Wir hatten wirklich unglaubliche Zahlen von Menschen, die unter elenden Bedingungen gestorben sind.
Der traurige Höhepunkt 1991. Frankfurt zählt 147 Drogentote. Das reicht. Die Stadt reagiert mit einer Mischung aus hartem Durchgreifen und Alternativen. Die Polizei räumt die Taunusanlage und nach eröffnen drei weitere Drogenkonsumräume im und in der Nähe des Bahnhofsviertels. Das Konzept greift. Die damalige Oberbürgermeisterin und Vorkämpferin in Sachen liberale Drogenpolitik, Petra Roth, zieht nach 5 Jahren eine erste Bilanz.
Dieser Weg, den wir hier in Frankfurt jetzt seit 5 Jahren beschreiten, gibt uns allein damit schon recht, dass die Anzahl der Drogentoten jetzt im letzten Jahr bei 22 lagen, während wir vor 5 Jahren bei über 140 lagen.
Heute, 25 Jahre nach der Eröffnung des Eastside, hat sich die Zahl der Drogentoten in Frankfurt auf 20 bis 30 im Jahr eingependelt. Ein Fortschritt. Und die Hilfe der Stadt wird angenommen. 2018 wurden in den 4 Räumen in Frankfurt knapp 200.000 Mal Drogen konsumiert. Um die 4.500 Abhängige nutzen laut Stadt die Drogenkonsumräume jedes Jahr. Darunter auch dieser Abhängige aus Algerien, der sich im Druckraum in der Elbestraße im Bahnhofsviertel Heroin spritzt.
Das ist Teufelskreis, das ist wirklich, ich wünsche nicht mehr mein erster Fall.
Die Drogenabhängigen setzen sich hier im Drogenkonsumraum in Ruhe und unter Aufsicht einen Schuss oder inhalieren Crack, die neue populäre Droge. Der Leiter des Drogennotdienstes in der Elbestraße, Wolfgang Barth.
Das zeigt, dass sie eine ganz wichtige Funktion hier in Frankfurt übernehmen, nämlich eine Rückzugsmöglichkeit darstellen zu dem täglichen Leben auf der Straße.
Und die Räume übernehmen noch eine andere wichtige Funktion, sagt Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Meyer.
Wir kommen mit Menschen in Kontakt. Sie werden erreichbar für uns und wir können dann mit ihnen darüber reden, was ist denn vielleicht ansonsten noch notwendig?
Natürlich gibt es auch Kritik an der liberalen Drogenpolitik Frankfurts. Bis heute. Der Drogenkonsum werde noch unterstützt, ja regelrecht gefördert. Gesundheitsdezernent Stefan Meyer sieht das anders. Durch die Konsumräume habe man die Zahl der Drogentoten in den Griff bekommen, erreiche die Abhängigen und die Situation im öffentlichen Raum habe sich deutlich entspannt.
Drogen und Sucht wird es immer geben, das sagt Frankfurts Gesundheitsdezernent, trotz einiger Erfolge im Kampf gegen Drogen. Auch dank der sogenannten Druckräume gibt es diese Erfolge, einem Baustein auf dem sogenannten Frankfurter Weg. Hanna Immich hat 25 Jahre nach der Eröffnung des ersten Druckraums zurückgeblickt. Fast 2 Wochen lang haben Hessens Busfahrer gestreikt. Jetzt haben sie den Streik beendet. Die Schlichtung zwischen der Gewerkschaft Verdi und den privaten Busunternehmen hat begonnen. Zur Freude vieler Pendler, wie zum Beispiel in Fulda. Dort hat sich hr-Inforeporter Rainer Battefeld umgehört.
Es gab einen Tagebus, schlimmer, aber es ging.
Ja, weil ich arbeite jeden Tag und meine Kinder müssen auch umsteigen immer in der Stadt. Ist da sehr schlecht ohne Auto.
Ja, schon doof. Also immer zur Schule laufen oder so war schon echt nicht so schön.
Jetzt ist alles wieder gut. Finde es aber nicht so gut, dass sie streiken aber oder gestreikt haben. Also zumindest nicht mit den Preisvorstellungen. Bisschen weniger okay, kein Thema, aber gleich so hochgehen. Bisschen viel.
Ja, ich bin ja Rentner und ich habe mich gefreut, dass ich gezwungen wurde, zu Fuß ins Dorf zu laufen.
Sagen die Menschen in Fulda. Wie im Rest von Hessen auch, sind viele Menschen hier froh, dass der Streik der hessischen Busfahrer nach fast 2 Wochen beendet ist. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider.